Diese Predigt habe ich betitelt Der Kriegszug und es ist die vierte Predigt im Zyklus Abraham. Gott sagt in 1. Samuel 16,7, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und das heißt, dass er viele lange Jahre auch eben gerade von dieser Warte aus andere beurteilt, der Mensch. Und das ist falsch. Wenn es um den Glauben geht, wenn es darum geht, Menschen zu beurteilen, die im Glauben stehen oder die soeben zum Glauben kommen oder gekommen sind. Und doch tut er das, der Mensch. Die Bibel zeigt es mehrfach auf. Und nicht umsonst steht diese Aussage Gottes an jener Stelle, wo einer der Söhne Isais zum König gesalbt werden soll und sogar Samuel, dem Propheten, muss von Gott gesagt werden, wie falsch er sieht, als der hochgewachsene Eliab vor ihm steht, der Bruder des von Gott erwählten David. Und da steht in 1. Samuel 16,7, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, sagt Gott zum Samuel, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott hatte ihn verworfen, den aber, den man nicht in Betracht gezogen hatte, der sogar nicht einmal vorgestellt wird von Isai, seinem Vater, den hat Gott erwählt. Und erst als David, als der letzte von noch 7 anderen Brüdern vor Samuel steht, da lesen wir das Wort Gottes, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Das steht im Vers 12. Das ist eine bekannte Sache, nicht wahr? Aber eine leider sich immer wiederholende Tatsache. Der Albert Knapp hat in seinem Lied geschrieben, Heiland, deine größten Dinge beginnest du still und geringe. Aber wie ist uns das verborgen, uns Menschen, auch uns Gläubigen? Denn das Leben des Glaubens erscheint hier auf Erden oft so unscheinbar, so mitunter sogar in recht abstoßender Form und Gestalt. Oft erscheint es uns als gerade das Gegenteil von allem, was wir für schön und für ästhetisch halten. Denken wir zum Beispiel an den armen Lazarus. Da liegt er, mit Schweren bedeckt, von den Hunden belegt, vor der Tür des reichen Mannes. Und um es gleich vorwegzunehmen, die Sünde des Reichen war, dass er nicht zur Tat geschritten ist, dass er den Armen so liegen gelassen hat, dass er ihn weiterhin so sehen konnte, arm und krank und abstoßend. Das Glaubensleben, das erscheint nicht selten sogar in der Gestalt eines Verbrechers. Da ist zum Beispiel die große Sünderin, die weinend zu Jesu Füßen kniet, wahrscheinlich eine Prostituierte, und vor allem jener Mörder, der verdientermaßen am Kreuz blutet, aber unverdientermaßen neben Jesus. Das sind doch widerwärtige Hüllen, nicht wahr? Und doch ist gerade unter diesen widerwärtigen Hüllen das Leben des Glaubens verborgen. Denn Jesus breitet über der tiefgefallenen Frau segnende Hände aus und spricht zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben, geh hin in Frieden. Und dem Mörder tut er als Ersten die Tür auf zum verlorenen Paradies. Und von Lazarus lesen wir, dass er nach seinem Tod von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Aber wie ist die Szene doch verwandelt? Aber es ist dasselbe Mensch. Uns allen tut deshalb dringend Augensalbe Not. Wir müssen uns vom Herrn Augensalbe erbitten, damit wir endlich sehen können, damit wir den Kern eines Menschen entdecken, ohne dass wir von einem Vorurteil geblendet sind, ohne dass der äußere Schein uns weiterhin beirrt. Sonst könnte es geschehen, dass wir die verkennen, die der Herr als die Seinen erkennt und dass wir damit seine Geringsten, die doch seine Lieblinge sind, verachten und ärgern und dadurch selber unter die Verdammnis fallen. Und das heißt für uns in der Praxis, allem Pharisäertum absagen. Das bedeutet, uns frei zu machen von aller weltlichen, von aller fleischlichen Art, die ja nur allzu gerne immer dort stehen bleibt, wo sie etwas schön findet und etwas lieblich findet. Das bedeutet auch schlussendlich jede Verhärtung, unsere ganze Kleinlichkeit und unsere Engherzigkeit fahren zu lassen. Aber wo kommt denn das alles her? Das kommt von einem Mangel an biblischer Bildung und an Herzensbildung. Aber ach, bei wie vielen Gotteskindern ist das doch so deutlich zu finden. Aber es gibt Gott sei Dank durch Gottes Lebensschule einige wenige gereifte Gläubige, durch die der Herr den Beweis erbringt, dass sein Leben in ihnen ihre Sichtweise komplett verändert hat, sodass sie jetzt mit den Augen ihres Herzens besser sehen. Und damit zu Abraham. Es ist imposant, wie das Leben und die Sichtweise, ja die ganze Einstellung von Gott her in diesem Menschen nun zur Geltung kommt. Und sehen wir uns heute diesbezüglich einen weiteren Abschnitt seines Wandels an. Der steht in 1. Mose 14. Und es geschah zur Zeit Amraphels, des Königs von Sinear, Ariochs, des Königs von Elasar, Kedor Laomas, des Königs von Elam und Tideals, des Königs der Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsa, dem König von Gomorra, und mit Sinab, dem König von Adama, und mit Semeba, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Diese verbündeten sich im Tal Sidim, wo jetzt das Salzmeer ist. Sie waren 12 Jahre lang Kedor Laomer untertan gewesen, aber im 13. Jahr fielen sie von ihm ab. Darum kamen Kedor Laomer und die Könige, die es mit ihm hielten, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter in Astaroth Kanaim und die Susiter in Ham und die Emiter in der Ebene Kiriataim, auch die Huriter auf ihrem Bergland Seir, bis nach El Paran, das an der Wüste liegt. Danach kehrten sie um und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter, dazu die Amoriter, die in Hazezon Tamar wohnten, und da zogen der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adama, der König von Zeboim und der König von Bela, das Zoar ist, zum Kampf aus. Und sie stellten sich gegen sie zur Schlacht auf im Tal Sidim, gegen Kedor Laomer, den König von Elam, und Tidial, den König von Goyim, und Amraphel, den König von Sinia, und Arioch, den König von Elasar. 4 Könige gegen 5. Das Tal Sidim hatte aber viele Asphaltgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen dort. Und wer übrig blieb, floh ins Bergland. Und jene nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrung und zogen davon. Sie nahmen aber auch Lot mit sich, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abram, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte, des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Aner war. Diese waren Abrams Bundesgenossen. Als nun Abram hörte, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jenen nach bis nach Dan. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe, die Frauen und das Volk, brachte er wieder. Als aber Abram von der Schlacht gegen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shaveh, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abram von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allen. Und der König von Sodom sprach zu Abram, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abram aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abram reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte gegessen haben und den Teil der Männer Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, sie sollen ihren Anteil nehmen. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung, fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Versetzen wir uns gedanklich in die Situation. Abram hatte sich im Hain Mamre angesiedelt und dazu musste er einen Vertrag geschlossen haben mit drei ortsansässigen amoritischen Brüdern, mit Mamre, mit Eschkol und Anna. Und diese Männer wurden somit Abrahams Bundesgenossen und deswegen waren sie aber auch vertraglich gebunden. Sie mussten Abraham im Ernstfall zur Seite stehen. Und solch ein Ernstfall trat hier ein. Noch sitzt ja Abraham geruhsam im Schatten seines Zeltes, während ringsum auf den Triften seine Kamel, seine Esel und Rinderherden weiden. Ein stilles und beschauliches Bild. Da tritt plötzlich einer vor ihn hin, schweißbedeckt, mit Asche auf dem Haupt und meldet ihm, dass die Könige des Nordens ins Tal Sidim eingefallen sind und alles verwüstet und alle bewegliche Habe mitgenommen haben, auch Lot, seinen Neffen. Und das ist insofern eine interessante Sache, weil Abraham ja gar nicht persönlich verwickelt ist in dieses tragische Geschehen und damit auch nicht in die Folgen. Aber seine Reaktion, das, was jetzt kommt, das sagt mehr aus über die Einstellung und die rechte Heimatverbundenheit eines Gläubigen als alle Worte, die einer macht. Es sind die Werke aus dem Glauben, die zählen, nicht die Überlegungen, nicht die Erklärungen. Und so war es bei Abraham und so ist es bei uns heute, bei jedem Einzelnen. Laut dem Wort aus Philipper 3,20 ist unser Bürgertum in den Himmeln und damit ebenso unser Wandel und ebenso unser Schatz. Und daraus folgt erstens, kein Weltmensch interessiert sich jemals für unsere inneren Güter, weder für jene im Himmel noch für jene hier auf Erden. Das innere Gut, das Wertvolle, der Schatz eines Gläubigen, das ist von der Habsucht der Welt ausgeschlossen, das ist ihr verborgen. Und das heißt zweitens, solange wir durch die Gnade Gottes den schmalen Weg des Glaubens gehen, erschüttern uns die weltlichen Ereignisse nicht im Innern. Wenn wir aber unsere hohe Stellung, unseren Wandel im Himmel verlassen und uns in der Welt einen Namen machen wollen, wenn wir einen hohen Rang hier vorziehen und unseren Teil in der Welt suchen, dann werden wir von der Welt tangiert und verändert. Das Bild, das der Vater des Glaubens nun abgibt, ist deshalb sehr bemerkenswert. Sein Neffe Lot, er hatte sich ja für die fruchtbaren Ebenen Sodoms entschieden und sich dort niedergelassen. Und folgerichtig war er in den Krieg verwickelt worden und von der Welt auch gefangen genommen worden. Um Gewinnes willen war er hingezogen, um Gewinnes willen war er weggeführt worden. Und nicht nur seine Seele, auch das Zeugnis, das Gott einem Glaubensmenschen wie ihm anvertraut, hat dadurch aber enormen Schaden gelitten. Allerdings, er war ja nicht wegen des Zeugnisses Gottes dorthin gezogen, sondern um gute Geschäfte zu machen. Wir sehen an diesen beiden, an Abraham sowohl als auch an Lot, dass wir niemals von zwei so konträren Absichten gleichzeitig geleitet sein können. Oder können wir unsere zeitlichen Interessen und die des Evangeliums gleichzeitig verfolgen? Ja, wir können uns vornehmen, wir können uns einreden, dass wir unsere Geschäfte besorgen und gleichzeitig das Evangelium verkündigen werden. Aber es geht so nicht. Das eine oder das andere hat dann ja die Vorherrschaft. Einreden, ja, aber was sagt Gottes Wort über unser Herz? Das steht in Jeremia 17,9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und so ist es. Unser Herz heiligt sogar die Habsucht und vieles andere, ohne dass wir es selber merken. Unser Herz wird uns ja glaubhaft die Gründe vorlegen, wenn es einen bestimmten Zweck erreichen will. Ja, wird sie sogar biblisch begründen können. Alles kann biblisch begründet werden. Alles, was man nur will. Jede Habsucht, jeden Ehebruch, jeden Mord, auch jede Kleinigkeit, jede Meinung. Denn das, was wir als biblisch ansehen, heißt noch lange nicht, dass es aus der Wahrheit ist und in der Liebe und im Gehorsam Christus gegenüber geschieht. Und das Herz wird jedes Mal glaubhafte Gründe finden für unser Handeln. Und es geht so lange, bis die Augen unseres Verstandes ganz verdunkelt sind, durch unsere persönlichen Interessen und durch unseren ungekreuzigten Eigenwillen. Bald erkennen wir unsere eigenen Scheingründe gar nicht mehr als solche. Es gibt unter den Christen nicht wenige, die ihre falsche Stellung zwar erkennen, aber nicht ändern, weil sie ihnen, wie sie sagen, einen weiteren Wirkungskreis eröffnet. Sie gehen nicht aus von ihrer falschen Stellung und so missachten sie Gottes Befehl. Bewirken tun sie ja nichts dabei, nichts Gutes. Ganz im Gegenteil. Wir kennen auch Gottes Einstellung dazu. Im 1. Samuel 15, 22 steht, siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Doch nun wieder zu Abraham. Er hatte dort im Hain Mamre diese Botschaft empfangen von Feuer und Schwert und Raub und Entführung. Nichts anderes lesen wir. Nicht, dass Abraham jemand um Hilfe gebeten hätte. Es hat ja auch wohl niemand gedacht, dass er da helfen könne. Aber er selber dachte es. Und als alle die Köpfe hängen lassen wie Schilf, da hebt der Mann des Glaubens das Haupt auf. Und wie ein heller Schein legt sich jetzt eine Inspiration über sein Angesicht, ein gewaltiger Entschluss wird geboren, und kurz darauf entwickelt sich ein Kriegslager unter den Eichen und den Palmen Mamres. Eine zwar ganz unerwartete, eine ungewöhnliche Situation für den Mann des Friedens, aber eine konsequente. Abrahams Hausgeborene, alle die zum Kampf fähig sind, uns wird ihre Zahl mit 318 Mann genannt, sie alle werden rekrutiert. Das ist zwar einerseits ein gewaltiger Haushalt, andererseits aber militärisch ein zahlenmäßig recht armes Häufchen, auch wenn die Bundesgenossen seines Wohnorts noch dazukommen. Aber ungeachtet dessen zieht der Mann des Glaubens, der Mann des Friedens, der Hebräer, so wird er hier zum ersten Mal in der Bibel genannt, an der Spitze dieser Scharen nach Norden in den Krieg, und als er seine Feinde findet, umzingelt er ihr Heer, und bei Nacht teilt er sich, so heißt es im Wort Gottes, und er schlägt sie in die Flucht. Das ist eine ganz unerwartete Vorgangsweise, die damals gar keiner Norm entsprochen hat. Aber die zahlenmäßige Unterlegenheit hat ja nie oder stört nie Gottes siegreiche Strategie. Für uns tut sich da eine ganz neue Seite auf von Abraham. Wir finden an ihm ungeahnte Eigenschaften, unter anderem Tapferkeit, Heldenmut, Kriegslist und Kriegskunst. Es gab damals ja auch noch gar kein Dan. Trotzdem bezeichnet die Bibel den Ort bereits so. Bis dahin, wo Dan später einmal wohnen wird, verfolgt Abraham die Feinde. Es ist eine gewaltige Strecke, zumal mit diesen Fortbewegungsmitteln. Das sind ja über 200 Kilometer. Ausdauer kommt dazu als Eigenschaft des Hebräers. Dann aber zieht er triumphierend nach Süden und in seinem Gefolge die Geretteten. Die Kriegsbeute, die ihm der König von Sodom anbietet, die weist Abraham aber sofort von sich. Er selber, er will ja den Gottlosen helfen, aber er will sich nicht von ihnen helfen lassen. Das ist nicht Hochmut oder Stolz, sondern er vermeidet damit eine teuflische Falle, die sich hinter manchen Glaubenssieg verbirgt und anbietet. Die Bibel verhilft uns damit zu einer wichtigen Erkenntnis. War der König Kedorlaomer als Kriegsgegner für Abraham wie ein brüllender Löwe, so ist dieser neue König von Sodom, dieser scheinheilig freundliche Feind, der zur selben Seite zu gehören scheint wie Abraham, der ist dann die zischende Schlange. Die Gnade Gottes, das ist dabei das Wesentliche, war in beiden Fällen völlig genügend. Sie handelte für den Mann des Glaubens, konsequent, schlangenklug und taubenrein. Und beachten wir aber nun den genauen Zeitpunkt, an dem ihm Melchisedek entgegentritt, der König der Gerechtigkeit, der König von Salem. Nicht als Abraham zum Kampf gegen Kedorlaomer auszieht, sondern als er heimkommt und noch bevor Abraham dem König von Sodom begegnet. Melchisedek kommt dem König von Sodom zuvor, der ja ein Bild des Widersachers ist. Wir haben ja gelesen, als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedorlaomer zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Dieses rechtzeitige Aber. Wie oft ist uns selber die sanfte, stille Stimme des Heiligen Geistes begegnet? Zumal nach einem schweren Glaubensgefecht, nach Not oder Krankheit, aber rechtzeitig vor unserem leichtsinnigen Fallen. Und haben wir sie nicht oft ignoriert? Abraham aber wird vom König der Gerechtigkeit nach dem Kampf gestärkt mit Brot und Wein und dann rechtzeitig vor der nächsten Begegnung mit dem Segen versehen, der sein Herz bestehen lässt vor den Verführungskünsten des Königs von Sodom. Und merken wir uns hier, ein von Gott gesegneter Mensch braucht nichts, was ihm der Feind anbieten könnte. Das hätte man schon im Garten in Eden beherzigen sollen. Beachten wir aber auch die exakte Wortwahl Abrahams. Zuerst einmal Melchisedek, da steht, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Und dann erfolgt die Begegnung mit dem König von Sodom. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Und jetzt, in diesem Moment, um der Versuchung recht zu begegnen, verwendet Abraham dieselben Worte, die er im Segen von Melchisedek empfangen hatte. Er zitiert sozusagen die Schrift, wie auch Christus es getan hat, als er vom Geist in die Wüste geführt worden war, um versucht zu werden. Aber Abraham fügt auch noch das Wort Herr hinzu. Dann steht hier, Abraham aber sprach zu dem König von Sodom. Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nichts sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Das darf nicht leichtfertig überlesen werden, sondern wir müssen das mitnehmen in unseren Alltag, nämlich mit der Schrift all dem zu begegnen, was uns einfangen möchte. Es ist ja ähnlich wie mit vielen Bergunfällen. Die meisten Unfälle geschehen aus Leichtsinn an den unproblematischen Stellen, unmittelbar hinter den schweren Gefahrenstellen. Und so ist es auch im Glaubensleben. Hinter den großen Gefahren lauert stets die sanfte Verführung, dann nämlich, wenn wir uns innerlich zurücklehnen. Und unser Herz, das hat nicht nur den Zug dazu, sondern führt jeden Leichtsinn auch gerne aus. Gerade in den Zwischenzeiten, in den Zeiten der täglichen Routine, ist es sehr wichtig, das Wort Gottes zu suchen, zu kennen und anzuwenden, um nicht der nächsten schleichenden Verführung anheimzufallen. Schaut sich um, wo die Christenheit heute steht, dann wisst ihr, wie das abläuft. Diese Christenheit, sie besteht doch aus lauter Einzelpersonen, nicht wahr? Es ist stets die sanfte Verführung, die sich den Einzelnen greift, jeden Einzelnen, im Seichten, in der Ebene des Lebens, nicht im Tal des Todesschattens, nur passen wir ja auf. Ist es nicht so? Dort, wo wir die allermeiste Zeit verbringen, zu Hause, im trauten Umfeld, in der Freizeit, da sündigen wir weitaus mehr als in schweren Gefahrensituationen. Ein Gotteskind kann relativ leicht einer offensichtlichen, einer schweren Versuchung draußen in der Welt entkommen. Es behält in und durch Christus den Sieg und oft genug wird der Sieg in schweren Zeiten ja nur mehr auf den Knien errungen. Dann aber kommt es heim und hängt seinen dummen Gedanken nach. Und zeigt im nächsten Telefonat und beim leichten, seichten Tratsch praktisch jede Form des Unglaubens in einer schrecklich oberflächlichen und seichten Weise. Da kommt manchmal üble Nachrede und sind viele Worte da, die nichts als nur lauter Unglauben zeigen und hervorbringen. Und davor schützt das Wort Gottes, gerade in den leichten Stunden. Und jetzt wieder zurück zu Abraham. Für viele ist es überraschend, ihn so zu sehen. Aber wie ist es denn beim natürlichen Menschen? Wir haben alle doch schon die Erfahrung gemacht, dass, wo die sogenannten männlichen, die tätigen Tugenden vorherrschen, wie Energie, Tatkraft, Tapferkeit, und tatkräftige Gelehrigkeit, dass bei solchen Menschen in der Regel ein Mangel herrscht, nämlich dass es da oft fehlt an Sanftmut, an Geduld, gepaart mit Tapferkeit. Soweit der natürliche Mensch, wie wir ihn ja auch überall in unseren Gemeinschaften finden. Entweder ist er ein ungeduldiger Heißsporn oder ein scheinbar geduldiger Feigling. Es gibt noch andere konträre Kombinationen, die alle aber auch nicht besser sind. Es fehlt etwas, es herrscht allemal ein Mangel. Völlig anders aber wird der Mensch in Christus, wenn er durch den lebendigen Glauben eins geworden ist mit dem Gott, der in sich alle Tugenden vereint. Und bei einem solchen, einem wahrhaft Gläubigen, kommen die Züge des ganzen Bildes Gottes und damit auch der Tugend in jeder Gestalt je länger, je mehr zum Vorschein. Wir haben es ja bereits bemerkt, es ist dasselbe Abraham, der jeden Augenblick bereit ist, seinen Eigenwillen Gott gegenüber fallen zu lassen. Und es ist dasselbe Abraham, der auch einem Menschen wie Lot gegenüber alle seine Rechte und seine Privilegien fallen lässt, um der Liebe willen und um des Friedens willen. Und es ist dasselbe Abraham, der hier wie ein Löwe kämpft und wie ein Held triumphiert. Erst recht gilt es heute, denn seit Pfingsten ist es für uns in Christus ja möglich, dass seine, nämlich Christi-Art, hervortritt in den Gliedern seines Leibes, sofern diese Glieder echt sind und wirklich zu seinem Leib gehören. Deshalb geht heute oft ein und dieselbe Person mit angefochtenen Brüdern so mütterlich, so mitleidig, so verständnisvoll um, wie es eben die Art dessen ist, aus dem sie geboren ist. Andererseits wendet sich dieselbe Person ganz konsequent gegen alles, was nicht der Schrift gemäß ist, genau wie ihr Herr im Tempel, der nicht einmal zugelassen hat, dass jemand etwas durch den Tempel getragen hat. Jetzt sind aber wir der Tempel Gottes. Tragen auch wir nichts Unrechtes durch den Tempel Gottes? Was lassen denn wir zu? Die Liebe des Christus in uns, die erfreut sich doch seit jeher ausschließlich der Wahrheit und es tritt immer mehr an den Tag in gläubigen Herzen. Wie wir es am besten sehen an den Märtyrern, die ja sogar inmitten eines Heeres von Feinden furchtlos zum Himmel geschaut haben, so wie Stephanus. Die Liebe und Barmherzigkeit des Vaters im Herzen, das ist das Banner. Das ist das deutliche Merkmal eines echten Gotteskindes. Liebe und Barmherzigkeit. Dabei weist es aber konsequent alles ab, was nicht aus dem Glauben geht. Und der Herr sagt auf den letzten Seiten seines geschriebenen Wortes in Offenbarung 21,8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der vom Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und das heißt, am konsequenten Verhalten wird das Echte vom Unechten unterschieden. Damit ist die Trennung sogar schon erfolgt, ob ich Gottes Kind bin oder nicht. Aber gehen wir weiter, es gibt ja noch mehr zu beachten in unserem Text. Bei dem Kriegszug Abrahams wird es ja deutlich, dass er gerade den Sodomitern hilft und dass es Lot ist, für den er zum Schwert greift. Natürlich ist dem Abraham nicht verborgen geblieben, dass die Sodomiter sehr gottlose und sittenlose Leute sind. Und es wäre nun nahegelegen, in dem, was da passiert war, ein gerechtes Strafgericht des Himmels zu sehen, was ja auch gar nicht falsch gewesen wäre. Aber was nicht falsch ist, was richtig ist, ist ja darum noch lange nicht das Beste. Und der Mann des Glaubens sagt sich, das Richten ist Gottes Angelegenheit, denn es heißt im 5. Mose 32, mein ist die Rache und die Vergeltung. Eine klare Sache und doch für viele von uns so schwer zu realisieren. Nächtelang liegt einer da wach und sinnt auf Rache und wie er sich revanchieren kann, weil er beleidigt worden ist, weil er übergangen wurde. Und dann, wenn die Gelegenheit sich bietet, dann packt er sie beim Schopf und schlägt zu. Und das als Christ, den er sich nennt. Purer Unglaube ist es. Und wie viel böse Haxelbeißerei in den Gemeinden resultiert aus diesem Ignorieren des Wortes und Willens Gottes, wo es doch im Neuen Testament noch einmal heißt, in Römer 12, 19, rächt euch selbst nicht, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Geliebte heißt es hier, Geliebte, aber wie wenig trauen diese Geliebten ihrem so liebenden oder ihrem sie liebenden Gott zu, indem sie sich selber rächen. Oft geschieht es so fein, so verdeckt, so stichelnd, weil wir etwas nicht vergessen können. Dein Beleidigtsein, dein Nachtragen, das zeigt, dass du das Kreuz verachtest, dann würdest du dich ja für mitgekreuzigt halten, wenn du es nicht verachtest. Dann könntest du ja nicht mehr auf Rache sinnen. Die Rache und alle Vergeltung, die ist ausschließlich die Sache des Herrn. Aber das Helfen, das Dienen, das Segnen, das ist unsere Aufgabe. Und so hat es der Vater des Glaubens auch verstanden und er hat sich erhoben, um zu helfen. Er weiß, ein Kind des Friedens ist nicht da zum Verdammen, sondern zum Lieben. Aber wieso ganz anders urteilen viele, die sich entschiedene Christen nennen? Da lesen sie, ein Kreuzfahrtschiff ist gesunken, eine Disco ist abgebrannt, eine Katastrophe ist passiert, wie damals in New Orleans, und schon heißt es bei ihnen, das ist die Strafe Gottes. Das ist seine ausgestreckte Zorneshand. Und die Gesetzlichen, die sind am eifrigsten dabei. So hätte Abraham aber nicht geurteilt. Seine Bestrebung ist, das Elend zu lindern. Freilich ist es in erster Linie sein Neffe Lot, der ihn bewegt, den Kampf aufzunehmen und sich einzubringen. Aber ist es nicht bemerkenswert? Gerade dieser Lot hatte doch seinen Onkel übervorteilt. So unedel, so unfein. Er hat dabei glatt den Vorteil des irdischen Gewinns über die Forderungen seiner eigenen unsterblichen Seele gestellt. Sehen wir uns aber selber um. Wo finden wir denn heute noch einen Christen, der sich gerne übervorteilen lässt? Ja, auch nur einen, der ein Leben des Verzichts führt. Und hat nicht auch Lot die Freundlichkeit und Güte und Milde Abrahams missbraucht? Aber vielleicht hätte deswegen jetzt eine bittere Wurzel zurückbleiben können in Abrahams Herzen. Ja, überprüfen wir doch gleich deshalb unsere Herzen, ob da nicht etwas ist in uns, das wir nicht vergessen können, weil uns jemand übervorteilt hat. Das steht in 1. Korinther 6, 7. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Es muss ja gar nicht vor Gericht gehen. Eine bittere Wurzel ist allein schon ein schlimmerer Prozess in unserem Innern, als wir meinen. Wenn die einmal eingewachsen ist, dann wirkt sie nach allen Seiten und viele werden darunter leiden. Und die Gnade Gottes, wollen wir die dann noch? Es steht in Hebräer 12, 15, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Oh, vielleicht hätte sich jetzt Schadenfreude breit machen können in Abrahams Herzen über das Schicksal der Sodomiter. Wir kennen doch auch solche Sprüche und Gedanken. Wie man sich bettet, so liegt man. Der Neffe hat es ja nicht anders haben wollen, wie man in den Wald hineinruft. Aber bei Abraham finden wir absolut nichts von solchen Übelnehmen. Wie ist es denn mit uns? Prüfen wir uns selbst, ob wir diesbezüglich im Glauben feststehen und sehen wir bloß zu, dass wir nicht fallen hier. Das Übelnehmen ist nämlich eine fürchterliche Pest der Herzen in der menschlichen Gemeinschaft. Und das ist vor Gott und allen anderen gleich ein doppeltes Kennzeichen, nämlich der erbärmlichsten Kleinlichkeit und gleichzeitig des ärgsten Hochmuts. Ein Mensch, der doch ganz genau weiß, dass er Tag für Tag, ja stündlich, nur von Gottes Gnade lebt. Ein Mensch, der weiß, dass er verloren ist, wenn Gott ihm nicht täglich, reichlich die Schuld vergibt, der kann doch nicht mehr übel nehmen. Aber leider ist diese Sekte der Pharisäer weiterhin ungebrochen unter uns tätig. Doch nun zurück zu Abraham. Gibt's nicht noch einen Grund, einen tief verwurzelten Grund, der aus dem Mann des Friedens einen Kriegsfürsten gemacht hat? Ja, es gibt noch einen, den heutzutage niemand erwarten würde, den kaum jemand schätzt bei einem Gläubigen in unserer humanistischen Zeit, die mit ihrer Einstellung auch abfärbt auf die gesamte Christenheit. Dieser besondere Grund ist der Patriotismus. Was? Wie? Werden jetzt einige denken. Ja, es war tatsächlich eine patriotische Tat, von der wir in unserem Text lesen. Allerdings ist das ein Patriotismus ganz spezieller Natur. Nach außen hin ist das Land Kanaan, in dem Abraham nun wohnt, ja nicht sein Vaterland. Kein Fußbreit, keine Schule gehört ihm. Er ist ein Pilger, sonst nichts. Aber für künftige Zeiten, für seinen Nachkommen, hatte Gott dieses Land ihm als Eigentum schon zuerkannt. Im Glauben ist es daher völlig legitim, dass sich Abraham nun als Besitzer ansieht. Ist er aber im Glauben schon Besitzer, dann ist er auch Beschützer. Und ist er der Herr des Landes im Glauben, dann ist er auch der Vater des Landes. Und genau hier liegt der tiefste Grund für den Kriegszug. Abraham erhebt sich nicht ungerechtfertigt. Fürwahr, er muss sich definitiv erheben. Vom Glauben her hat er ja gar keine andere Wahl. Und das berechtigt ihn, sein Leben in Gefahr zu bringen. Und auch das seiner Leute. Denn genau von diesem Standpunkt aus, von Gottes Zusage her, gewinnt Abraham die Gewissheit, dass Gott ihm den Sieg geben wird. Er hat diese heimatliche Beziehung zum gelobten Land, die ihn nicht ruhen lassen kann, wenn sich darin ein Missstand zeigt. Wir sehen, dass bei Abraham alles aus dem Glauben geht. Und das will Gottes Wort uns hier ja vermitteln. Auch steht der Umkehrschluss in der Bibel, und zwar in Römer 14, 23, was nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde. Betrachten wir das nun aber ganz realistisch. Es handelt doch jeder Mensch nach gewissen Gesichtspunkten. Oft sitzen welche unter uns, die sehen alle Dinge im Himmel und auf Erden nur darauf an, was sie einbringen, Geld oder Ehre. Andere suchen den Genuss. Sie sitzen in der Versammlung oder im Park oder im Konzert oder sonst wo und genießen und genießen. Wie es ums Reich Gottes bestellt ist, um Gottes Weinberg, um die anderen, um die Armen, das kümmert sie nicht viel. Und wenn schon, dann genießen sie auch das noch nach dem Motto, der Mensch tut zwar dem Menschen leid, doch steigert es die Behaglichkeit. Und da sind dann noch die Ehrgeizigen, die sind bei allen Dingen und allen Ereignissen hauptsächlich darauf aus, dass es ihnen Ehre einbringt, dass ihr Name genannt ist, dass sie gut dastehen. Dafür tun die alles. Oh Gott, möchte man ausrufen, wie viele tun sich so hervor in den Gemeinschaften, nicht nur die Leiter und ihre herrschsüchtigen Gehilfinnen, sondern auch die sogenannten kleinen Lichter tun alles, um von den Leuten gesehen zu werden. Aber überlegen wir lieber bei uns selber, von welchem Gesichtspunkt gehe ich denn aus? Wonach richte ich mein irdisches und mein geistliches Leben aus? Und viele ehrliche Christen werden jetzt zugeben müssen, naja, auch wir halten es mal so und mal so. Es ist zwar unbestritten so, dass wir mit Rücksicht auf Gott und auf unsere unsterbliche Seele uns hier durchbewegen, aber wenn wir unser Tun und Lassen und unser Sorgen genauer betrachten, ja vielmehr, wenn Gott uns beurteilt, dann findet er zuallererst beinahe nur fleischliche und weltliche Rücksichten, die in uns die Herrschaft haben, bei all dem oft so geistlichen Schein. Ist das nicht sehr betrübend? So kann ja kein Mensch Frieden haben, nämlich den Frieden Christi im Herzen. So bleibt auch die Freude Jesu nicht in uns. Und es gibt doch keinen einzigen unter uns, der in jedem einzelnen Fall nur die Rücksicht auf Gott und das Ewige und das Geistliche entscheiden lässt. Das war nur dem einen vorbehalten, der vom Himmel ist, der über alle ist, dessen auch ein Abraham nicht wert ist, ihm den Schuhriemen zu lösen. Denn eines ist uns bekannt, auch Abraham hat sich nicht in jedem Fall durch den Glauben bestimmen lassen. Allerdings trotzdem sehen wir in Abraham, der Glaube ist doch das Vorherrschende in seinem ganzen Tun und Sinnen. Wie ist es bei dir und mir? Gewinnt nicht der Glaube mehr und mehr die Oberhand? Geht nicht das Trachten und Sinnen bei dir, alle Sehnsucht, alle innere Arbeit in die Richtung, dass der Glaube, das Leben aus dem Geist Christi, den völligen Sieg über das Fleisch gewinnt, das doch mitgekreuzigt ist? Na, bedenken wir, das stand dem Abraham damals so noch nicht zur Verfügung im Glauben wie uns. Wohl, er sah hin auf den, der kommen sollte. Wir aber leben von der vollendeten Tatsache der Erlösung, vom Mitgekreuzigtsein, vom Mitauferstandensein von Christus in uns. Und wenn wir auch mannigfaltig fehlen, so ist unser Stand doch ein ganz anderer. Wir stehen unter dem sanften Joch und unter der leichten Last Christi. Wir haben Christi Sinn, soweit wir tatsächlich dazugehören und aus ihm geboren sind. Wir müssen Zubereitete für den Herrn sein. Und wir sind es auch, wenn wir im Glauben bleiben. Die Rücksicht auf sein Ziel und auf sein Leben und auf seinen Willen, das ist unsere neue Art, unser neues Leben in dem Land, das auch wir bereits als Erbe zugesprochen bekommen haben, auch wenn wir uns jetzt noch in der Welt befinden. Und genau hier schließt sich der Kreis wieder zu Abraham. Aber jene, die vom praktischen Glaubensleben nichts verstehen, gemeint sind die weltfremden theologischen Theoretiker, solche denken, als christliche Ewigkeitsmenschen wären sie nicht mehr für diese Welt zu gebrauchen. Und sie meinen das ja nicht unabsichtlich, da steckt ja was dahinter. Und wir alle kennen solche wunderliche Heilige, die immer wieder über ihre eigenen Beine stolpern, weil sie dauernd hinaufstieren zu den Sternen. Das hat Abraham nicht getan. Der hatte einen praktischen Glauben hier auf Erden. Es gibt aber und es gab immer schon diese ungesunden Gläubigen, die glauben, sie seien der Ewigkeit näher, wenn sie innerlich aus der Welt abhauen, in die sie doch gesetzt sind. Geschwister, die so gern von der Endzeit reden, um ihre Faulheit zu verdecken, in einer Zeit, in der sie doch Licht und Salz sein sollten. Solche gab es ja zu allen Zeiten, sie konnten Gott nie gefallen, früher nicht und heute nicht. Zu ihnen gehören auch jene, die alles Erfreuliche und Schöne in der Welt immer gleich verdammen, als hätten sie eine Art Menetekel-Patent dazu. Sie sind Schwärmer, sie halten sich für fromm, wenn sie herumwühlen in den Geheimnissen der Zukunft, statt ganz einfach jetzt den Willen Gottes zu tun. Fromm, dieses Wort beinhaltet und bedeutet ja etwas ganz anderes, nämlich nützlich sein, ganz sein. Und genau das hat ja Gott zu Abraham gesagt, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig, sei fromm, sei ganz, heißt es. Aber solchen Leuten fällt es nicht einmal im Gebet ein, mit Hand anzulegen, wo es nötig ist. Zeit und Kraft vergeuden sie vielmehr, indem sie immer wieder behaupten, dass der Herr jetzt bald zurückkommen wird, dass die Entrückung nahe ist. Und alle Zeichen der Endzeit wissen sie herbeizureden, aber dabei drücken sie sich um die einfachsten Dinge, nämlich um die Handreichungen und Hilfestellungen, die sie nach Gottes Willen tun sollen. Licht und Salz der Welt zu sein, das hört nicht irgendwann und irgendwo auf für uns. Das hört auch nicht auf in der Endzeit. Das hört nie hier auf in unserem Glaubensleben. Und dazu muss ich fürs Erste nicht mit einem halben, sondern mit einem ganzen Herzen in der Welt sein. Mit ganzem Herzen, ja in der Welt, aber natürlich nicht von der Welt. Ein wirkliches Gotteskind, ein Christ, achtet die irdischen Dinge nicht gering, denn sie sind ihm ja vom Vater, und zwar allemal. Freilich ist uns allen klar, dass der Glaubensmensch etwas Besseres kennt, als was diese Welt zu bieten hat. Deshalb warten ja auch wir, wie Abraham, auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. So steht es in Hebräer 11,10. Und natürlich ist es so, dass das irdische Leben für einen wiedergeborenen Christen nicht seinen Zweck in sich selber trägt. Aber deswegen ist es ja nicht zwecklos. Ganz im Gegenteil, es hat Zweck hier. Es hat sehr wohl einen hohen Zweck. Dieses ganze Erdenleben ist für uns Christen doch eine Zeit der Saat. Über deinem ganzen Leben, über all dem bunten Allerlei, über all der Freude und dem Leid, über den aber tausenden Kleinigkeiten des Lebens steht doch das eine geschrieben, was der Mensch sät, das wird er ernten. Darum auch du, Menschenkind, du Kind des Glaubens, was du sähst hier in der Zeit, das wirst du ernten in der Ewigkeit. Und deine Ewigkeit, die wächst ja aus der Zeit. Jede deiner Stunden ist ein neues Samenkorn. Jedes Tun in Liebe oder Leid, alle Dinge und Vorgänge und Handlungen sind Samenkörner, in denen die Ewigkeit schlummert. Auch deine Unterlassungen gehören dazu. Bedenken wir das, nicht bloß heute Vormittag. Was wirst du denn heute sehen? Was wird es denn morgen sein? Sehen wir einen Samen, dessen Inhalt die aus Gott geborene Liebe ist? dann werden wir eine Ernte haben, die Liebe, Leben und Herrlichkeit ist. Und es wäre doch lächerlich, weiterhin zu behaupten, für einen Christen hat das Leben hier keinen Zweck, es sei nur Plage und Sorge oder gar sinnlos. Wir kennen doch alle die einschlägigen Bibelstellen dazu. Über die Sorge, über die Plagen, über die Arbeit, über den Nächsten. Da brauchen wir uns doch nichts vorzumachen. Und wisst ihr, was der zweite falsche Schluss ist? Dass man sich sagt, es kommt ja hauptsächlich nur darauf an, selig zu sterben, um in den Himmel zu kommen. Ein seliges Sterben, das ist überhaupt nur denkbar, wenn ihm ein heiliges Leben in der Nachfolge Christi vorangegangen ist. Sehen wir es einmal auch von einer anderen Seite. Sind nicht die Menschen des Glaubens seit jeher die größten Wohltäter der Menschheit gewesen? Haben nicht sie dazu beigetragen, das Elend der Welt zu überwinden? Nicht nur dort, wo körperliche Not war, haben sie die Worte Trost, Hoffnung, Liebe, Mitleid, Geduld und Barmherzigkeit zu Ehren gebracht. Nein, sondern auch in aller Nachhaltigkeit und Umsicht, wenn es dabei darum gegangen ist, falsche und verderbliche Lösungen zu verhindern. Lösungen nämlich, die von der anderen Seite auftauchten, wie zum Beispiel Philosophie, Religion, freimaurerisches Denken oder Homöopathie, Esoterik und dergleichen. Denn nur aus dem lebendigen, praktischen Glauben an Gott ist seit jeher alles, was Tugend heißt und die Welt erhält, statt sie zu verderben, herausgewachsen. Denkt darüber nach. Steht in Philipper 4,8, weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Immer deutlicher wird damit, dass Abraham sich tatsächlich erheben musste, dass er sein geruhsames Zelt verlassen musste, um zu helfen. Aber nicht ein soziales Evangelium ist es, das wir der Welt bringen können, wie es auch im tiefsten Grunde nicht ein soziales Helfen Abrahams war. Denn dass wir für die Armen die Hand auftun, das ist ja nur natürlich und selbstverständlich. Und das zuallererst an den Geschwistern. Den Armen, sagt er ja, die habt ihr alle Zeit bei euch. Verschließen können wir uns denen ja nicht. Aber es geht um viel mehr. Wir müssen die rechte Lebensweise haben in Christus, aus dem Glauben und aus dem, was Gott darreicht. Dieses Männliche, das in jedem wirklich Wiedergeborenen vorhanden ist, das ist die beste Rechtfertigung Gottes in uns und die beste Verteidigung des Glaubens und die Grundlage jedes Samens, der in Ewigkeit bleiben wird. Es hilft uns jetzt aber nichts, ein weiteres Stück aus dem Leben Abrahams betrachtet zu haben. Es hilft uns nichts, die geistgewirkten Worte des Paulus gehört zu haben. Es hilft nicht, die alten Dichter zu hören und ihre schönen Lieder zu singen. Uns macht's nur dann selig, wenn auch wir das dazu beitragen, was uns aufgetragen wird. Denn wenn wir nichts Rechtes, nichts Ordentliches in Christus beitragen, dann hilft der ganze Glaube nichts. Und auch das Evangelium glaubt uns kein Mensch auf der Welt. Dann werden an uns zu Schanden, die Gott suchen. So steht es im Psalm 25,2. Gerichtet werden wir alle werden. Und zwar alle nach den Werken, die aus dem Glauben kommen. Alles andere ist nutzlos. Das will uns Abrahams Geschichte heute ans Herz legen. In Jakobus 2,20 steht: Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden? Es ist der Glaube, der zum rechten Patriotismus verhilft. Er bestätigt dir durch Gottes Wort und durch den Heiligen Geist deine Positionierung. Einerseits schon dort im Himmel, wo dein Wandel und deine Heimat ist, und jetzt hier auf Erden, in deinem Land, in deinem Volk, in der Zeit, in der du zum Säen gesetzt bist. Und dafür setz dich ein in der Kraft deines Herrn, in seiner Liebe, in seiner Freude, auch wenn es manchmal nicht sehr leicht ist. Das Wort Gottes aber bleibt in Ewigkeit, wie steht im Psalm 126,5, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Lassen wir uns es gerade so gesagt sein wie Abraham. Wandle vor mir und sei ganz. Und vergessen wir niemals das Ende, von dem her wir leben. Das wird aber kein Ende sein, denn so hieß es ja auch in unserem Text, Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn.